Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Heavy Metal Subkultur in der DDR. Provokation im sozialistischen Alltag. Ein Feature von Katja Hanke.
Es gibt wohl keine Person, die sich für Rockmusik interessiert und diese Gitarrenakkorde nicht kennt. Vor etwas über 40 Jahren ging dieser Sound um die Welt, begeisterte die Jungen und schockierte die Älteren. Highway to Hell von AC/DC. Inzwischen ein Klassiker des Hardrock. Dass er im Westen für Furore sorgte, weiß man. Aber in der DDR?
Ja, auch in der DDR hatte die Platte eine Jugendszene fasziniert. Meine ältere Schwester Ines war Teil davon. Für sie war AC/DC ein Tor in eine andere Welt, in einer Zeit, in der die Mauer noch 100 Jahre stehen sollte.
Im zarten Alter von 14 oder 15 Jahren hat mein Cousin mir mal AC/DC vorgespielt. Und das war natürlich was ganz anderes, als was wir früher gehört hatten. Diese klaren Gitarrenriffs, die Drums dazu, das ging einfach unter die Haut. Dazu noch die geniale Stimme von Bon Scott. Da war ich natürlich hin und weg.
Dass Ines und viele andere Jugendliche diese Platte überhaupt kaufen konnten, war ungewöhnlich. Das DDR-Plattenlabel Amiga hatte sie herausgebracht, nur 2 Jahre nach ihrem Erscheinen 1979. Im spärlichen Katalog der Lizenzveröffentlichungen westlicher Bands war es das härteste Rockalbum, das es bis dahin in der DDR zu kaufen gab. Für Ines war es nur der Anfang. 2 Jahre später entdeckte sie die britische Band Judas Priest.
Diese doppelten Gitarren, die unter Kopfhörern einen einfach unter die Haut gingen, dann die klare, kraftvolle Stimme von Rob Halford. So was Geniales.
Bald war meine Schwester Teil einer großen Gruppe von Heavy-Metal-Fans in unserem Heimatort Seelow, einer Kleinstadt östlich von Berlin. In einer Clique von 10 bis 15 Leuten war sie in den 80er Jahren ständig unterwegs in Sachen Heavy-Metal. Jetzt ist sie Mitte 50, seit über 30 Jahren verheiratet, Mutter, sogar auch Oma. Heavy-Metal hört sie immer noch, wie die meisten ihrer Freunde von damals.
Sie alle gehörten in den 80er Jahren zu einer großen Subkultur in der DDR. Im Gegensatz zur Punkszene wurde sie aber nach der Wende wenig beachtet. Dabei gab es in der DDR viel mehr Heavy-Metal-Fans als Punks, vor allem auf dem Land.
Bei uns im östlichen Brandenburg war es die größte jugendliche Subkultur. Wie auch in vielen Gegenden der BRD wurden die Heavy-Metal-Fans skeptisch beäugt. Zu unangepasst, zu laut. Ständig betrunken und gewaltbereit, argwöhnten die Erwachsenen. Im grauen, eintönigen sozialistischen Straßenbild fielen sie ganz besonders auf. Lange Haare, Jacken und Hosen aus Leder, Nietengürtel, ärmellose Jeansjacken voller Anstecker und Aufnäher und natürlich die Bandshirts mit Monstern oder Skeletten darauf.
Witzigerweise, das ist jetzt so mein Eindruck, haben die Heavy-Metal-Fans in der DDR auf dieses Äußere vielleicht sogar noch mehr Wert gelegt als im Westen und haben sozusagen diese Anzahl an Ketten, die Anzahl an Spikes, an Stacheln, an Nieten und so weiter höher gefahren, als es im Westen üblich gewesen wäre.
Dieser Mann hat sich ausgiebig mit der Metal-Szene in der DDR beschäftigt.
Mein Name ist Nikolai Okunjew. Ich bin Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung und habe vor so 6 Monaten meine Dissertation Red Metal, Heavy Metal Subkultur in der DDR veröffentlicht.
Unter anderem hat er sich durch Berge von Akten der Staatssicherheit gewühlt. Denn die hatte die Metal-Fans mit ihrem auffälligen Aussehen und der vermeintlichen Gewaltbereitschaft schnell negativ eingestuft und ausgiebig observiert. Die detaillierten Aufzeichnungen hätten ihm sehr geholfen, viele Praktiken der Szene und die kleinen Grenzüberschreitungen zu rekonstruieren, sagt Okunjew. Überhaupt war diese Subkultur nur möglich, weil ab Mitte der 80er Jahre die staatliche Macht allmählich zerfiel.
Und die Leute sich deswegen mehr leisten können, von der Norm abzuweichen, vom anders auszusehen als das staatssozialistische Idealbild eines Jugendlichen. Das ist nicht so gewesen, dass die SED gesagt hat, okay, unsere Jugendlichen dürfen jetzt so aussehen, sondern sie hatten im Prinzip keine Kontrollmöglichkeiten mehr.
Aus Berlin habe es zum Beispiel keine offiziellen Anweisungen mehr gegeben, wie mit dem Phänomen umzugehen sei. Das blieb den lokalen Verantwortlichen überlassen. Und die reagierten ganz unterschiedlich auf die Jugendlichen und ihr provozierendes Aussehen.
Im Grunde sahen die Heavy-Metal-Fans in der DDR nicht viel anders aus als in der BRD. Aber sie haben mehr Zeit, Geld und Mühe in ihr Aussehen und das Fansein gesteckt. In bestimmten Aspekten haben sie Heavy-Metal ganz anders erlebt. Ein paar haben mir für diese Sendung von ihrem Fansein und gleichzeitig auch vom Alltag in den letzten Jahren der DDR erzählt.
Das Outfit besorgen, das war die erste Herausforderung.
Alles, was Heavy-Metal-Fans erst wie solche aussehen lässt, gab es in den Geschäften der DDR nicht zu kaufen. Wer Zeit und Geld hatte, fuhr zum Einkaufen nach Ungarn. Denn dort gab es damals schon T-Shirts von Bands, Nieten, Aufnäher oder Anstecker. Die wichtigste Quelle waren aber Verwandte oder Bekannte aus der BRD. Ein großes Glück, wer sie hatte. In unserer Familie gab es Tante Helga aus Offenbach.
Wir haben uns mal sehr viel geschrieben. Und als sie mitbekam, dass ich auf Heavy Metal stehe und viel zu Konzerten gehe, hat sie natürlich angefangen, mir Streifenhosen zu schicken, eine Jeansjacke. Und das Highlight war natürlich eine Lederjacke. Damit war man natürlich ganz weit vorne.
Ines Wohnung in der Nähe von Rheine im Münsterland. Sie hat einen Karton aus dem Keller geholt. Erinnerungen an ihre Heavy-Metal-Jugend in der DDR. Poster von Judas Priest, Autogramme diverser Bands, Anstecker, die in der DDR Sticker hießen und natürlich Fotos.
Ich in meiner Ausgehuniform. Lederjacke, Jeansweste mit Sticker dran, den Lederhut und meiner Streifenhose vor einem Poster von Judas Priest in meinem damaligen Jugendzimmer.
Um an die richtige Kleidung zu kommen, waren natürlich auch Großeltern wichtig, die in den Westen reisen durften.
Meine Oma, die ist in den Westen gefahren zu ihrer Schwester. Die hat mir dann eine Lederhose mitgebracht und eine Lederjacke. Nieten, Gürtel richtig, also nicht so richtig original Nietengürtel. Ich weiß nicht, wie die alten Damen das da gemacht haben, aber die hat das gemacht. Die hat mir immer alles mitgebracht.
Michaela Burkhardt war Sängerin der Band Plattform. Für viele Frauen in der Szene war sie eine Art Stilikone.
Das wurde auch viel genäht von meiner Mutter. Wir hatten dann so einen Zebrastoff und da hat sie mir so einen ganz langen Mantel bis zum Knöchel daraus gemacht. Unten drunter dann so die ganz enge Leggings mit Haufen Nieten und ein Oberteil und dann dieser lange Mantel aus diesem Zebrastoff. Das sah schon toll aus. Also.
Während im Westen in der 68er-Zeit der Generationenkonflikt tobte, wenn die Kinder mit einem Parker zu Hause auftauchten, half im Osten 10 Jahre später die Mutter bei der Kreation von Metal-Kleidung. Selber machen war verbreitet. Die Metal-Fans in der DDR haben nicht nur viel genäht, sondern auch T-Shirts bemalt und bedruckt, in alle möglichen Accessoires Nieten gehämmert oder weiße Jeans mit Lineal- und Textilmalfarbe in Streifenjeans verwandelt.
Ich habe ja selber auch gemalt, T-Shirts gemalt. So, das war nur alles schwer zu kriegen. Es gab nicht mal schwarze T-Shirts, hat man, also ohne was drauf. Ich habe dann noch manchmal Aufträge angenommen, aber ich war immer viel zu faul irgendwie. Und ich hätte da einen Haufen Geld mit verdienen können. Und die Leute haben Schlange gestanden bei mir und wollten. Der eine wollte ein Motorhead-T-Shirt, der andere ein Ozzy Osbourne-Shirt und so.
Marco Riemer, 48 Jahre alt, wohnt in Guso, einem Nachbardorf von Selo. Er gehörte zu einer Gruppe Metal-Fans, die auf härtere Bands wie Creator oder Napalm Death standen.
Für unser Treffen hat er alte Fotos aus der DDR und Wendezeit herausgesucht.
Da gab es auch ein Foto von mir, wo ich mit Nieten behangen von oben bis unten, wo wir uns diese Spikes-Armbänder gemacht haben. So aus der Apotheke diese Lederarmbänder geholt, die so eigentlich für ein Überbein waren. Diese 6 cm breit oder was sie waren, 6-7 cm breit. Und dann von diesen Laufschuhen, diese Spikes, aus dem Sportgeschäft geholt und raufgeschraubt.
Über den großen Bildschirm laufen hunderte Bilder. Jugendliche in Metal-Kleidung, mit langen Haaren, meist dauergewellt, unzählige Partys und Konzerte, viel Bier und cooles Posen für die Kamera.
Provozieren war schon wichtig. Heute interessiert es niemanden mehr, wenn man als Mann mit langen Haaren und mit Nietenarmbändern oder sowas rumläuft. Aber früher war das schon, da haben sie alle umgedreht. Und auf jeden Fall war das cool, ja. Wenn man so im Mittelpunkt stand.
An die Musik zu kommen, war die zweite Herausforderung.
Bis auf rund 100 Lizenzveröffentlichungen von Amiga gab es in den Geschäften der DDR keine Platten von Rock- und Popbands aus dem Westen. Sie waren heiß begehrte Raritäten. Um sie zu bekommen waren, wie bei der Kleidung, Kontakte in die BRD nötig, Reisen nach Ungarn oder Großeltern, die in den Westen reisen durften. Unsere Tante Helga hat ein paar Mal im Jahr ein Paket geschickt. Und meistens war auch eine Platte von Judas Priest für Ines drin.
Da warst du natürlich mega happy. Das war was Besonderes. Du hast die wirklich auch gehegt und gepflegt. Hast aufgepasst, dass gar kein Kratzer rankommt. Immer schön mit dem Tuch rüber. Und wenn man sie rausgenommen hat, ganz vorsichtig. Dass nur nichts passiert, weil du weißt ja nicht, kriegst du sie normal.
Am meisten verbreitet waren Kassetten. Sich zum Überspielen von Kassette oder Vinyl auf Kassette zu treffen, war eine Hauptbeschäftigung der Metal-Fans.
Da habe ich dann diese Leute aus Strausberg kennengelernt. Und die haben alles gehabt irgendwie. Das war einfach Wahnsinn. Da habe ich mein Tape-Deck damals eingepackt und bin übers Wochenende nach Strausberg und dann haben wir da nur Kassetten überspielt. So. Da musste man ja noch 1:1, nicht so wie heute, Stick rein und rüber kopiert und so, musste man ja 1:1 alles. Und dann hatten wir manchmal schon so viel getrunken, dass wir dann manchmal die A-Seite doppelt überspielt haben oder eine Seite komplett vergessen. Und ja.
Für alle, die keine Westkontakte und auch sonst noch kein Netzwerk hatten, gab es zum Einstieg im Radio die Sendung Tendenz Hard bis Heavy.
Heavy Metal im DDR-Radio, das gab's auch.
89, am Mikrofon begrüßt euch Jens Moller.
Immer samstags, im Jugendradio DT64.
Ein randvolles Programm erwartet euch jetzt wieder in der nächsten Stunde, vorrangig natürlich mit Musik. Und die kommt heute von Kingdom Come, Alice Cooper, Manowar, Metallica, einer Schweizer Band.
Und dann haben wir uns meistens mit 2-3 Mann zusammengefunden, dass wir das wirklich immer aufnehmen konnten, weil einmal war natürlich was mehr für die eine dabei, dann wieder was für den anderen. Aber erstmal aufnehmen, was man hat, hat man. Haben wir uns jeden Samstag doch gefreut.
Die Leute kriegten ja keine Platten zu kaufen. Auf dem Schwarzmarkt 150 Mark Ost für eine Platte. Das hat natürlich auch nicht jeder zahlen können und nicht jeder zahlen wollen. Deswegen waren viele darauf angewiesen, was im Radio mitzuschneiden. Und das war eigentlich unsere eigentliche Aufgabe, die mit aktueller Musik zu versorgen.
Jens Moller hat die Sendung ab 1988 mitmoderiert und die härtere Sparte abgedeckt.
Für alle Thrash-Fans schlägt jetzt wieder die Stunde, denn nun kommen wir zu weiterem aktuellen Material von Sodom.
Die Sendung lief ab 1986. Ein Jahr später beim neuen Jugendsender DT64 am Samstagnachmittag, weil der Moderator Matthias Hopke sich für sie einsetzte und auch die damalige Intendantin offen dafür war. Historiker Nikolai Okunjew erzählt von einem Treffen der beiden.
Im Prinzip die beiden machen das miteinander aus und sagen, nee, wir brauchen eine Heavy-Metal-Sendung in der DDR. Davon gibt es viele Fans, die mögen diese Musik, die haben mit der DDR nicht viel am Hut. Und wenn wir wollen, dass die unser Radio hören wollen, müssen wir diese Tendenz einrichten.
Das hatte ihm der 2021 verstorbene Matthias Hopke erzählt. Er hatte anfangs die Sendung allein moderiert und mit viel Hingabe probiert, möglichst alle Hörerwünsche zu erfüllen. Denn die waren ein zentraler Teil der Sendung. An aktuelle Platten zu kommen, war auch für die Radioleute eher aufwendig, erinnert sich Jens Molle.
Wir hatten umfangreiche Bekanntschaften. So sind wir eigentlich einigermaßen aktuell an Zeug gekommen. Ich weiß noch, es war mal eine Platte von Sodom, ein Live-Album. Das haben wir eine Woche, nachdem es in der BRD erschienen ist, haben wir es auf dem Tisch gehabt. Ein Kumpel, der schwerbehindert war, der nach West-Berlin fahren konnte, hat die Platte geholt. Und hat sie uns als allererstes, bevor er sie überhaupt gehört hat, hat sie uns gegeben, damit wir eine saubere Kopie davon machen können.
Eigentlich hätte jedes benutzte Band und jeder gespielte Titel genehmigt werden müssen.
Wir hatten bei Heavy-Metal-Sendungen das Glück, dass die so gut wie nie abgehört wurden, weil die Leute, die das gemacht haben, konnten mit Heavy-Metal gar nichts anfangen. Also das heißt, wenn da 2 Minuten Musik gelaufen sind, haben die gesagt, okay, hier, geh mit deinem Band weg, tschüss, vielen Dank, stimmt so. Und deswegen konnten wir da so ein paar Sachen machen, die einfach unterm Radar gelaufen sind. Die hat keiner mitgekriegt.
Anders war es beim gesprochenen Wort. Die gesamte Moderation musste vorgeschrieben und von einem Redakteur abgesegnet werden. Neben der Musik zum Mitschneiden hatte die Sendung noch eine zweite wichtige Funktion. Sie war das einzige überregionale Medium für Heavy Metal, das Konzerttermine veröffentlichte. Matthias Hopke, 1988.
Zunächst Konzerte für heute, Samstag, 28. Mai. Pharao in Lindenberg ab 19 Uhr. Dr. Rock in Dresden am Kino Olympia zum Wohngebietsfest Süd, 20 Uhr. Merlin in Prötzl im Kulturhaus ab 19 Uhr.
Die besondere Freude, Konzerte erleben.
Hey, wir freuen uns, dass es heute Abend wieder so voll ist. Der nächste Song ist jedenfalls von Judas Priest. Grinder! Und alle machen mit! Hey! Wow! Hey, 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 hey!
Die Band Beast, hier auf einem Konzert in Berlin 1988, war eine von rund 120 Heavy-Metal-Bands in der DDR, die jedes Wochenende kleine oder größere Konzerte gaben. Selbst auf Dörfern fanden immer wieder Konzerte statt. Wie in Guso, bei Marco Riemer. An sein allererstes, 1987, erinnert er sich gut.
Beast haben herausgestochen auf jeden Fall. Die haben uns absolut umgehauen. Weil ich sowas noch nie erlebt habe vorher. Diese harte Musik und dann die Leute, wie die alle durchdrehen vor der Bühne und so, war einfach der Wahnsinn. Also, die haben Metallica, Slayer und so eine Sachen gecovert. Also ich habe viele Songs das erste Mal von Ostbands gehört, bevor ich die originalen Sachen gehört habe.
Dass die meisten Bands Coversongs spielten, war völlig normal.
Also das Publikum wollte unbedingt internationale Titel hören. Die waren ja ausgehungert, ja. Weil sie durften nicht die großen sehen.
Sven Rappold ist Bassist der Berliner Band Metall. 1982 gegründet, war sie eine der ersten Heavy-Metal-Bands in der DDR.
Jede Band hat ja so seine Kategorie gehabt, wollte ja nicht jeder die gleiche spielen. Also Metall ist in der Richtung, sag mal so, Manowar und Judas Priest laufen komischerweise, aber es ging auch darum, wenn man so die alten Tourkalender anguckt, wir haben ja 20 Mal im Monat gespielt. Also wir haben davon gelebt im Grunde genommen.
Ende der 80er gehörte Metall zu den 10 bekanntesten Metal-Bands in der DDR. Obwohl sie weiter auch Cover spielten, kamen mit der Zeit mehr eigene Titel dazu. Nur wenige Heavy-Metal-Bands hatten die Möglichkeit, ihre Titel in einem Studio aufzunehmen. Wie vieles andere gab es auch zu wenige Tonstudios in der DDR. Der Titel Easy Rider war ein kleiner Hit. Er wurde oft im Radio gespielt und die Band trat damit auch im Fernsehen auf. Konzerte gab es zwar auch in größeren Städten, die meisten fanden aber am Stadtrand und in der Provinz statt. Oft in kleinen Sälen, die zu Gaststätten oder Dorfkneipen gehörten.
In Sachsendorf fanden viele Konzerte. Man ist zuerst in die Gaststätte reingekommen. Und die Gaststätte saß natürlich voll mit den üblichen Leuten, wie zu Ostzeiten auch so innen war, dass die Leute, die von der LPG kamen, noch ihre Arbeitsanzüge anhatten, mit Dreck und alles dran. Die haben dann da vorne in der Gaststätte gesessen und wir sind dann da durchmarschiert und alle haben geguckt, Kinnlade runter, haben uns angestarrt. Und ja, dann ist man in den Saal reingekommen, ja. Okay, da waren meistens standen die Tische noch so zur Tafel mit Tischdecken und so weiter. Wurde natürlich nachher alles, wo es losging, alles weggeschoben.
Viele Bands verlagerten ihre Konzerte lieber in die Provinz, weil dort das Polizeiaufgebot nicht so groß war und Kontrollen seltener waren. Vor allem die privaten Betreiber freuten sich über das gute Geschäft. Diese Konzerte waren immer gut besucht, von trinkfreudigen Gästen obendrein. Selbst um zu kleinen Konzerten zu kommen, haben die Metal-Fans einiges auf sich genommen. Schon die Anreise war Teil des Spaßes.
Wir haben uns in Seelo im Bahnhof getroffen, in der Bahnhofskneipe. Ein Zug eingestiegen nach Doyelin. Da haben dann schon die Wriezner drin gesessen und so. Da haben wir uns dann getroffen, Doyelin angekommen und dann sind wir nach Sachsendorf gelaufen. Zurück zu genauso. Danach sind dann alle besoffen die Straße lang geschlendert nach Doyelin. Da haben wir dann geschlafen oder rumgesessen, blödes Zeug gequatscht irgendwie auf dem Bahnhof, bis dann die Züge wieder kamen und die Leute dann und so wieder nach Hause gefahren sind. Ja, da war man noch viel zu Fuß unterwegs.
Dann ging es ja auch mit dem Zug und mit dem Bus Richtung Dresden, sind sie natürlich alle eingestiegen. Wir sind in Seelo losgefahren und dann natürlich in Frankfurt, ungefähr 10 bis 15. Dann in Cottbus nochmal 10 bis 15 und dann war man natürlich schon eine gute Horde gewesen. Und das war natürlich cool, wenn irgendwo, sagen wir mal jetzt in Dresden, die Türen aufgingen vom Zug und der ganze Bahnhof war voller Heavy-Metal-Fans.
Auch im Heavy-Metal der DDR waren Musik, Texte und der ganze Habitus sehr männlich. Doch es gab in der Szene auch viele Frauen. Auf den Konzerten machten sie oft die Hälfte aus. Auf der Bühne standen sie aber selten.
Okay, wir finden uns ja ganz klar hier heute. Alles Dufte. Bands sind alle gut. Ihr seid Dufte.
Michaela Burkhardt war eine der wenigen Frauen in einer Heavy-Metal-Band.
Das sind die Barber von uns zugemacht haben.
Wo ich so angefangen habe, waren die alle sehr skeptisch, weil der Heavy Metal sehr männergeprägt ist generell. Und dann komme ich auf einmal, ne, und so die ersten beiden Konzerte, da war ich ganz schön aufgeregt, habe es aber irgendwie alles immer gepackt. Und dann kam immer mehr die Akzeptanz, weil ich eben auch die Sachen gut gesungen habe und gut verkauft habe vor allem auch. Und die Band auch so hinter mir stand. Und dann wurde ich immer bekannter. Also das eigentlich zog ich dann das Publikum.
Michaela Burkhardt von Plattform, die rockte natürlich total die Bühne. Also die fand ich total gut. Also, total tolle Stimme, dann auch so ihre Shows und so, was sie anhatte.
Von 1985 bis 1989 war Burkhardt Sängerin von Plattform. Die Band bekam viel Aufmerksamkeit, vielleicht auch wegen der charismatischen Frontfrau. Plattform spielten neben den kleinen Konzerten in der Provinz auch auf den großen Bühnen, wie im Friedrichstadtpalast. Und waren oft im Fernsehen. Vor allem mit Heavy Braut.
Ich hatte auch sehr viele Frauen, die meine Fans waren. Und die auch mitgereist sind. Überall, wo wir waren, waren die eben dann auch. Ne? Ja, 20 bis 50, so war immer der Durchschnitt, die wirklich immer dabei waren. Man kannte die dann schon. Man hat dann auch ein Bier mit denen getrunken und ja, die durften dann auch in die Garderobe und also waren eine richtige Familie dann praktisch. Ne?
Auch Metall aus Berlin hatten viele Fans, die der Band hinterherreisten und immer dabei waren.
Ende der 80er Jahre konnten wir uns auch mal einen LKW leisten. Und auf der Autobahn schon, sag mal, wie manche Tramper, stand die schon da und gesagt, ach, guck mal, Achim steht da, der wird bestimmt zu uns da. Also da haben wir die eingeladen. Und so wurde der LKW immer voller und am Ende kam ja schon mal mit 20, 30 Mann an, da waren wir im Ort. Ne? Also wir haben da sozusagen ihn aufgesammelt, der auf der Landstraße lang gelatscht ist.
Die größte Gefahr von Polizei oder Sicherheitskräften behelligt zu werden, bestand für die Metal-Fans auf dem Weg zu den Konzerten, sagt Historiker Nikolai Okuniev. Vor allem für die, die mit dem Zug unterwegs waren. Die Transportpolizei sah es nicht gern, dass die Jugendlichen mit ihrem auffälligen Aussehen in großen Gruppen umherreisten. Sie schikanierte sie regelmäßig und probierte sie davon abzuhalten, zu den Konzerten zu kommen.
Also Tambach-Dietharz oder Torgelow-Dröge-Heide, wenn da 150 Heavy-Metal-Fans aus Berlin und aus größeren Städten einfallen, dann fällt das erstmal auf. Und Polizei und Staatssicherheit waren durchaus in der Lage, wenn sie es wollten, ab und an solche Konzerte zu verhindern.
Diese Transportpolizei von der Bahn, die haben uns immer irgendwie angemacht, wegen irgendwas, wegen Nietengürtel oder so. Wollten uns schikanieren halt irgendwie. Wir haben denen nicht ins Bild gepasst und ja, die haben ja auch ihre Anweisungen gehabt.
Staatliche Überwachung gehörte in der Heavy-Metal-Szene zum Alltag.
Bei Konzerten, sag mal, jeder Fünfte hatte schwarze Schuhe an und das waren eigentlich, sag mal, auch Leute, die hatten bestimmte Anoraks an und da hat man gewusst, also der Laden ist mit Staatssicherheit voll ohne Ende.
Wie andere Subkulturen hat die Staatssicherheit auch die Heavy-Metal-Szene engmaschig überwacht. Schon allein ihr vermeintlich gefährliches Aussehen machte die Metal-Fans zu potenziellen Staatsgegnern. Die Akten dokumentieren detailliert viele kleine Tabubrüche, sagt Nikolai Okuniev. Es gab durchaus Fälle, in denen mit stalinistischer Gewalt gegen die Metal-Fans vorgegangen wurde. Im Allgemeinen haben die Sicherheitsorgane ihnen aber weniger nachgesetzt als zum Beispiel den Punks.
Da muss man jetzt natürlich auch wieder regional differenzieren, aber der Punkt ist ja eben, Heavy-Metal-Fans gingen weiter zur Arbeit. Die verweigerten den Militärdienst nicht, in der Regel. Ne? Und dieses ganze Zeichensystem, was sie sich aneigneten, also diese ganzen Monster und so, die waren nicht auf dem Koordinatensystem des Staatssozialismus. Bei den Punks ist das ja ein ganz anderes Zeichensystem, was eben explizit politisch ist. dadurch, dass sie weiter zur Arbeit gegangen sind und dieses Dasein im Kollektiv auch hingenommen haben, fällt so ein weiterer wichtiger Zugriffsmechanismus des Staates auf die Heavy-Metal-Fans. Also die kriegen die nicht mehr zu greifen so. Die stehen bei der Arbeit, aber die machen halt dann irgendwie ihr Ding.
Sie haben sich mit der DDR arrangiert, ohne sich mit ihr zu identifizieren, sagt Okuniev. Sie haben sich dem Staat entzogen, ohne offen mit ihm zu brechen. Heavy Metal war ihr Vehikel, um nach Feierabend und am Wochenende der sozialistischen Realität zu entfliehen.
Als Subkultur waren sie eine eingeschworene Gemeinschaft in der DDR.
Der Zusammenhalt, der war genial, dass man jedes Wochenende zusammen was unternehmen konnte, irgendwo hinfahren. Und wenn es nach Berlin war, dann irgendwo im Bahnhof pennen und frühmorgens um 4 weiter mit der S-Bahn Richtung Strausberg. Und da hat jeder auf jeden aufgepasst.
Die Leute waren ja auch, weil sie ja auch kein Material hatten, zum Beispiel jetzt mit Klamotten, man hat sich mehr mit den Fans unterhalten, ja, wo hast du das jetzt her? Und, oder wie habt ihr das geschafft, mit den Titel im Rundfunk reinzukommen und so eine Geschichten? Wo habt ihr aufgenommen? Früher war die Frage ganz anders, weil es gab ja bloß 3-4 Studios. Ne?
Das Besondere war die Tatsache, dass die Fans das mit einer großen Hingabe gemacht haben. Die haben viel Zeit investiert, sich Informationen zu beschaffen, Platten zu beschaffen, mit Leuten darüber zu reden, Konzerte zu besuchen. Viel mehr als in anderen Musikrichtungen aus meiner Sicht.
Erinnert sich DT64-Moderator Jens Molle. Gerade der Mangel in der DDR hat die Gemeinschaft so eng zusammengeschweißt, folgert Nikolai Okuniev aus seiner Recherche. Die Gruppe hat alles Wichtige bereitgestellt und geteilt. Platten, selbstgemachte Kleidung und Accessoires, überspielte Musik, Konzertinfos. Diese Tauschnetzwerke haben die Subkultur stabilisiert. Als das Tauschen nicht mehr notwendig war, weil jeder alles selbst kaufen konnte, hat sich die Gemeinschaft größtenteils aufgelöst.
Herbst 89, Mauerfall, Wendezeit und dann das Ende der DDR.
Dieses allgemein komplett eingebrochen. Also die haben kaum noch Bands, die übrig geblieben sind, so gesehen, weil es waren ja eine Menge nach Westen gegangen, vorher schon Ausreiseanträge. Oder als die Mauer aufgegangen ist oder über Ungarn. Ja, das war sehr hart. Wir waren ja auch alle verwöhnt, wir konnten ja auch davon leben. Ich habe gespielt 15 bis 20 Mal im Monat, jetzt habe ich bloß noch einen Auftritt. Wenn man mal hoppt. Jeder musste sich natürlich erstmal einen richtigen Job suchen.
Wie viele andere Bands haben auch Metall bald aufgehört. Die Mitglieder hatten andere Jobs und nur noch wenig Zeit. Es gab fast keine Veranstaltungsorte mehr. Und das Publikum wollte sowieso erst mal die großen Bands sehen. Sven Rappold hat 1992 in Berlin die Rockkneipe Harford aufgemacht. 2014 sogar seine Band Metall wiederbelebt, in komplett neuer Besetzung. Die Clique von Marco Riemer im östlichen Brandenburg ist in der Wendezeit zwar geschrumpft, blieb aber bestehen. Jetzt fuhren sie in kleiner Runde auf große Konzerte und Festivals.
Eine Sache, die sehr schade war, als die Mauer gefallen ist, dass die Szene sich so gespalten hat in links und rechts. Dass viele irgendwie in die rechte Szene abgedriftet sind. Das fand ich irgendwie schade. Viele sind weggezogen zur Wendezeit. Manche hat man dann gar nicht mehr gesehen, völlig verschwunden. Hat sich alles geändert eigentlich. Die Gaststätten haben dicht gemacht, eine nach der anderen und so. Und dann haben wir immer noch mit so ein paar Leute irgendwie versucht, was aufzuziehen, hat aber nichts gebracht.
Letztendlich ist mit der DDR auch ihre Heavy-Metal-Subkultur verschwunden. Die engen Netzwerke haben sich aufgelöst oder sind zumindest lockerer geworden. Die Musik haben die meisten der Metal-Fans von damals aber nicht aufgegeben. Sie hat sie die ganze Zeit begleitet. So ist es bei Marco Riemer und auch bei Ines. In der Wendezeit hat sie ihr erstes Kind bekommen, hat geheiratet und ist nach Westdeutschland gezogen. Von der Szene hat sie nichts mehr mitbekommen, die Musik aber trotzdem weitergehört.
Der Heavy Metal hat mein ganzes Leben geprägt und wird es auch weiterhin. Also nach wie vor liebe ich Judas Priest und Doro Pesch. Versuche auch mal zu Konzerten zu fahren und das wird sich nicht ändern.
Das Ticket für ein Judas Priest Konzert in diesem Sommer in Oberhausen hängt schon an der Pinnwand in der Küche.
Heavy Metal Subkultur in der DDR. Provokation im sozialistischen Alltag. Ein Feature von Katja Hanke. Es sprachen Stefan Kaminski und die Autorin, Ton Alexander Brennecke, Regie Beatrix Ackers. Redaktion Winfried Streter.